NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. Juni 1937. Die Uraufführung der Carmina Burana von Karl Orff.
Fortuna imperatrix mundi. Fortuna regiert die Welt.
Vor mir zittern die Herrscher. Mich beschwören die Spieler, die Verliebten und die Verzweifelten. Mit der launischen Mondgöttin Luna vergleichen sie mich.
Die Carmina Burana beginnen mit 4 Takten, die in die Musikgeschichte eingegangen sind, die alle kennen, die auch alle erkennen.
Orff-Expertin Susanne Gläß.
Eine Ursache dafür, dass diese Takte so außerordentlich populär sind, eben auch für die Werbung, könnte sein, dass sie so emotional sind. Dass hier der Mensch, der unter der Macht des Schicksals leidet, sein Leiden hinausschreit.
Ich wurde erst privat etwas ausgebildet. Und dann war ich an der Akademie der Tonkunst in München und habe da studiert, aber habe doch nicht genau das gefunden, was ich eigentlich gewollt habe. Das Fugenschreiben und Ähnliches hat mich nie so sehr begeistert.
Stattdessen schwärmt Orff vom Impressionisten Claude Debussy, vom Spätromantiker Richard Strauss und vom Renaissance-Komponisten Claudio Monteverdi.
Primo Vere im Frühling.
Fortuna hatte es mit mir gut gemeint.
Als Fortuna ihr Füllhorn über ihn ergießt, ist Karl Orff ein erfahrener Münchner Dirigent, Komponist und Musikpädagoge von knapp 40 Jahren. Beim Stöbern in einem Antiquariatskatalog fällt Orff dieser Titel auf.
Carmina Burana, lateinische und deutsche Lieder und Gedichte, eine Handschrift des 13. Jahrhunderts aus Benedikt Beuern, herausgegeben von J.A. Schmeller.
Am Gründonnerstag 1934 hält er das Buch in Händen. Auf dem Titelblatt die Abbildung des Schicksalsrades, über dem die Glücksgöttin Fortuna thront.
O Fortuna, velut luna, statu variabilis. Bild und Worte überfielen mich. Obwohl ich mich fürs Erste nur in großen Zügen mit dem Inhalt der Gedichtsammlung vertraut machen konnte, stand sofort ein Bühnenwerk mit Sing- und Tanzchören in Gedanken vor mir. Noch am selben Tag hatte ich O Fortuna entworfen. Nach einer schlaflosen Nacht war auch ein zweiter Chor. Und am Ostermorgen war ein dritter zu Papier gebracht.
Der Untertitel heißt Atque imaginibus magicis, mit magischen Bildern. Der grandiose mittelalterliche Text der Carmina Burana. Der wurde mit den Mitteln der Musik Klang und mit den Mitteln der Darstellung Bild.
Bildmächtige Schilderungen von Saufgelagen und Liebesspielen, von Fortunas rollendem Rad und dem Aufkeimen zarter Frühlingsgefühle. Aus den 250 lateinischen und mittelhochdeutschen Gedichten der Sammlung wählt Karl Orff zusammen mit dem Archivar Michel Hoffmann ein Zehntel aus.
Lieber Orff, ich muss Ihnen schreiben, weil mich diese Melodien und Rhythmen nicht mehr loslassen. Als ich nachts im Schnellzug hockte und in den angenehmen Halbschlaf hinüberduselte, kamen sie wieder und waren aus den Schienenstößen nicht mehr herauszubringen. Wenn es einmal den Konzerthörern auch so geht, dann gibt es ganze Städte voller Gassenhauer und die Carmina Burana kommen gleich nach der Lorelei.
An die 100 Briefe wechseln zwischen Orff und Hoffmann während der Vertonung der Carmina Burana.
Das war Musik aus dem Blut. Musik für das Ohr.
Seit Mitte der 1920er Jahre erprobt Karl Orff Schlaginstrumente aus aller Welt und aller Epochen und entwickelt daraus ein eigenes Schulwerk.
Orff war immer fasziniert von Anfangsphänomenen und es gibt ja auch eine gemeinsame Wurzel dann auch zwischen Schulwerk und künstlerischem Werk, eben die Einheit von Sprache, Musik und Bewegung, so wie das eigentlich in der griechischen Antike gegeben war.
Der Musikwissenschaftler Thomas Rösch leitet das Orff-Zentrum München.
Also in vielen Aspekten war Orff mit Sicherheit und im ganz positiven Sinne ein radikaler Komponist.
Mit dem Instrumentarium des Schulwerks steigert Karl Orff in den Carmina Burana den mächtigen Klang des Sinfonieorchesters. Dazu kommt ein großer gemischter Chor.
Auf dem Anger, auf dem Dorfplatz.
Wie gut, dass er auf mich gehört hat. Ich habe ihm geraten, schöpfe aus dem unergründlichen Brunnen der Tonkunst die ganz elementaren Melodien und Rhythmen und füge sie kraftvoll zusammen.
So gelingt Karl Orff mit Fortunas Welttheater ein genialer Wurf. Die Bremer Musikdirektorin Susanne Gläß hat das Werk mit ihrem Universitätschor einstudiert.
Das macht die Carmina Burana so nachvollziehbar, auch heute für ganz viele Chöre und eben auch fürs Publikum, weil sie mit ganz einfachen Mitteln arbeiten und niemanden überwältigen durch Komplexität.
In Taberna, in der Schenke.
Wenn man den Gang des Rades betrachtet, befindet man sich genau bei diesem Punkt in Taberna auf dem tiefsten Punkt. Und dementsprechend ist genau dieser Mittelteil derjenige, der am parodistischsten angelegt ist und am groteskesten.
Der Orff-Experte Thomas Rösch.
Der Chor in Taberna ist ja dann ein Saufchor und man befindet sich ganz unten beim Ablauf des Rades der Fortuna.
Wenn es sich um Musik in einer Kneipe handelte, könnte man es noch hingehen lassen. Im Konzert aber treibt es einem die Schamröte ins Gesicht. Einen Einser mit Stern verdient jener mutige Zuhörer, der am Schluss ein lautes Bu ausstieß.
So schreibt die Londoner Sunday Times in den 50er Jahren.
Von Anfang an war von Karl Orff geplant, die Carmina Burana szenisch aufführen zu lassen. Das bedeutet, es ist ein Bühnenwerk, aber keine Oper, sondern, wie er es selbst als Untertitel formuliert hat, eine szenische Kantate.
Der Orff-Experte Thomas Rösch entdeckt 2011 unter den eigenhändigen Skizzen Karl Orffs Hinweise auf dessen Vorstellung von einer konzertanten Umsetzung der Carmina Burana mit pantomimischen und tänzerischen Einlagen.
Und durchgehend sollten dann die magischen Bilder, also die Projektionen oder sogar Filmeinspielungen sein während des ganzen Stücks.
Diese Vision lässt sich anfangs jedoch nicht realisieren. Frankfurter Oper, heute vor 75 Jahren. Karl Orffs einzige Tochter Godela erzählt von der Uraufführung der Carmina Burana.
Ich war damals 16. Mein Vater irrsinnig nervös. Der saß mit mir in der Loge zusammen. Schweißgebadet, schneeweiß vor Aufregung. Und der erste Teil war fertig, da war Totenstille. Und wir haben gesagt, es muss doch Applaus kommen. Kam aber nichts, Stille. Und ich habe mich so furchtbar aufgeregt und da schreie ich in diesen riesen Opernhaus hinein, warum klatschen denn die Scheißkerle nicht?
Die Spannung löst sich in Gelächter und Applaus. Karl Orff schreibt nach der Uraufführung seinem Verleger,
Sie können nun alles, was Sie vorher gedruckt haben, einstampfen und vernichten. Mit Carmina Burana beginnen meine gesammelten Werke.
Seltsam. Dauernd jagen die Menschen mir nach, wollen mich festhalten, die mächtige Göttin des Glücks. Ja, ich bin launisch wie Luna der Mond. Den einen erhebe ich, den anderen lasse ich fallen. Dem Musiker aber, der mir mit seinen Carmina Burana gehuldigt hat, war ich immer gewogen.
Cour d'amour. Liebeshof. Amor flattert überall.
Musikwissenschaftlerin Susanne Gläß vergleicht den Erfolg der Carmina Burana mit dem des Musicals Hair.
Beide handeln von Sexualität in einer ganz offenen Form.
Hingerissen von Begierde.
Diese Frau ist zart, ihr Kleid knistert, sie errötet wie eine Rose. Sie ist sich nicht sicher, ob sie sich auf die Sexualität einlassen soll.
Viermal war Karl Orff verheiratet. Die erste Frau lässt ihn mit dem Säugling Godela sitzen. Ende der 1930er Jahre lernt er Gertrud Willert kennen, die spätere Begründerin der Orff-Musiktherapie.
Ich war Schülerin von Orff, das heißt, das ging so ganz nett. Dann sagte er, wollen Sie mal zum Essen kommen?
Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gehen die beiden aufs Standesamt. 1953 zerbricht die Ehe. Im Orff-Porträt des Filmemachers Tony Palmer kommen die Frauen seines Lebens zu Wort. Hier die Schriftstellerin Luise Rinser.
Er hat niemanden geliebt. Er hat keinen Menschen geliebt. Er hat die Menschen verachtet. Das weiß ich. Ich wage das zu sagen. Er hat die Menschen benutzt.
Ich hatte das Glück gehabt, immer wieder die richtigen Leute im richtigen Moment zu treffen. Nicht? Denn was kann einer allein? Nicht? Man braucht die Hilfe, man braucht die Bestätigungen und das Mitgehen. Nur so kann etwas entstehen.
Und als es dann hinterher zum Orgasmus kommt, sagt sie, Totam tibi subdome, ich gebe mich dir ganz hin, ich unterwerfe mich.
Die Musikwissenschaftlerin Susanne Gläß.
Ich glaube, das Publikum heute wie damals versteht oft gar nicht, wie stark Sexualität Thema von Carmina Burana ist, gerade weil es eben auf Latein ist. Orff war zweifelsohne nicht nur als Komponist genial. Er war auch genial darin, sich an die jeweiligen Zeitströmungen anzupassen. Und er hat es geschafft, im Faschismus zu überleben und als Musiker erfolgreich zu sein und aufgeführt zu werden. Und er hat es geschafft, nahtlos in die Zeit nach 1945 hinüberzukommen und dort wieder sehr erfolgreich zu sein.
Heute sind Karl Orffs Carmina Burana das meistgespielte Chororchesterwerk der Musikgeschichte und das erfolgreichste Werk klassischer Musik aus dem 20. Jahrhundert. In der Ekstase schweben die Liebenden zum Scheitelpunkt des Glücksrads und beten zur Liebesgöttin Venus.
Ausgerechnet zu meiner Konkurrentin. Statt Ave Venus solltet ihr O Fortuna singen.
Und wieder dreht Fortuna ihr Rad.
Fortuna Imperatrix Mundi.
Damit hat Carmina Burana kein Happy End, sondern im Gegenteil ein erschreckendes, erschütterndes Ende, weil eben diese Gottheit des Glücks stärker zu sein scheint, als es die Göttin der Liebe ist.
Der Orff-Experte Thomas Rösch.
Der Geist, der hinter diesen Worten ist, die in einer Totensprache etwas Magisches haben, der wurde lebendig. Fortuna, die Göttin des Glücks, versteht jeder Mensch. Und das ist mein Anliegen. Nicht irgendwelche schöne Musik machen, sondern die geistige Kraft, die ausstrahlt.
Im Zeitzeichen erinnerte Hildburg Haider an die Uraufführung von Karl Orffs Carmina Burana, heute vor 75 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.